Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Du, ich möchte diesmal in die Podcast-Folge starten, indem ich dir ein Lob ausspreche.
Oh, endlich.
Ja, genau. Ich habe nämlich, wie es sich für einen gut informierten Steuerberater gehört, am Wochenende erstmal die Bild-Zeitung gelesen, ja. Und da lese ich doch tatsächlich, dass offensichtlich das Thema Steuern bei der CDU wieder eine Rolle spielt, ja. Und zwar vorangetrieben von dem Kollegen, dem Herrn Carsten Linnemann, mit dem du ja kürzlich im Podcast warst. Also hast du offensichtlich dein Ziel erreicht und hast ihn davon überzeugt, dass man da was machen muss, oder?
Ja, es war ganz interessant, weil die Schlagzeile hat mich auch überrascht. Dann habe ich auch noch mal in unseren Podcast reingehört und seine Argumentation deckt sich so auch mit meiner. Das war ganz witzig, ja. Kann man sich, wir können es ja mal in die Shownotes packen. Einfach mal machen heißt der Podcast. Ich bin auch ja, also es wundert mich, dass da nichts geschnitten wurde. Ich bin zum Teil auch hart gegen die Aktivrente und die Verfassungsmäßigkeit und auch gegen die Regierung und Friedrich Merz Wahlversprechen, die dann an die er sich dann auch nicht mehr erinnern konnte, gefühlt gegangen, aber wurde ungeschnitten gesendet. Und ja, war ein guter Talk. Professor Dr. Lars Feld war noch zu Gast und dann haben wir mal drüber gesprochen, was man alles in Deutschland besser machen könnte. Ein Vorschlag hat es jetzt schon in die öffentliche Diskussion geschafft, nämlich den Spitzensteuersatz von knapp 70.000 Euro zu versteuertem Einkommen jetzt auf 80.000 Euro anzuheben. Also, dann schauen wir mal, wie es weitergeht und ob sich die CDU durchsetzen kann. Bisher sind es ja eher so Tippelschritte bei der
Naja.
aktuellen Regierung. Der große Wurf fehlt irgendwie noch. Ja.
Ja, genau. Also natürlich würde uns das sicherlich schon ein bisschen helfen, wenn der Spitzensteuersatz später losgeht. Aber wie du schon sagst, der große Wurf ist es nicht. Ich finde es nochmal interessant, das Thema Bürgergeld wird ja auch nochmal aufgenommen oder wie es ja jetzt bald heißt, Grundsicherungsgeld. Da wird ja nochmal, oder hat er auch gesagt in der Bild am Sonntag, dass es ja so ist, dass wenn man Bürgergeld bekommt und dann man sich dafür entscheidet, okay, vielleicht ist Arbeiten doch nicht so schlecht, ich verdiene was dazu, dass ja dann sofort 80% von diesem Bürgergeld weggekürzt wird. Ja, also eine ziemlich krasse Belastung. Überleg dir das mal umgekehrt bei den Steuern, wenn du von dem Euro, den du dazu verdienst, direkt 80% abgeben müsstest. Das ist natürlich nicht so der gute Anreiz. Und natürlich ist das andersrum auch so, wenn man eine Subvention bekommt und dann fängt man an zu arbeiten und dir bleiben eigentlich nur 20 Cent von dem einen Euro, den du dazu verdienst, übrig. Das ist natürlich auch gut, dass man das nochmal erkennt. Und er sagt halt so, dass man vielleicht auch einfach dazu verdienen sollte als Bürgergeldempfänger und nicht sofort alles gekürzt bekommt, um den Eintritt in das Arbeitsleben wieder zu schaffen, glaube ich, auch ganz, ganz sinnvoll, ne?
Ja, und ja, ich habe es im Podcast auch angesprochen. Ich habe gesagt, die Steuern sind das eine, aber natürlich sind die Sozialabgaben das andere. Wenn ich halt knapp 4.000 Euro zahlen muss, dass beim Arbeitnehmer etwa 2.000 Euro netto auf dem Konto ankommen, dann ist halt die internationale Wettbewerbsfähigkeit, ich glaube, nur noch Belgien ist bei der Belastung für Singles über uns. Und wenn wir so weitermachen, holen wir die auch noch ein, dann sind wir auf Platz 1, dann sind wir wirklich Steuer- und Abgabenweltmeister. Das ist natürlich auch ein Punkt, der dann auch von Lars Feld nochmal aufgegriffen wurde, weil natürlich zu Recht jetzt bei so einem, ja, sagen wir, normalen Einkommen, ja, also 3.000 Euro brutto, da bist du ja nur bei etwa 10% Steuerbelastung. Der Großteil der Abzüge, warum dann statt 3.000 irgendwie nur 2.000 Euro und ein paar zerquetschte auf dem Konto ankommen, sind natürlich auch die Sozialabgaben und die werden ja nicht nur beim Arbeitnehmer fällig, sondern auch beim Arbeitgeber. Ja, also das ist wahrscheinlich noch größere Reformbedarf. Ich meine, der Finanzminister hat ja angekündigt und steht ja auch im Koalitionsvertrag, dass man kleine und mittlere Einkommen bei der Einkommensteuer entlasten will. Mich hat auch jemand gefragt, warum sprichst du nicht mit Lars Klingbeil? Dann habe ich gesagt, ja gut, sagen wir so, der hat mich noch nicht eingeladen, da warte ich noch drauf. Man munkelt, aber das sind alles nur Gerüchte, dass am 25. Februar im Finanzministerium ein kleines Influencer-Treffen stattfindet über das Altersvorsorgedepot und da ein paar eingeladen worden sind. Also, ich warte noch auf die Einladung, aber naja, vielleicht findet man noch einen
Du bist
größeren
vielleicht zu kritisch, ja, wer weiß,
Steuerinfluencer. Ja,
weil.
nee, ich war aber bei der CDU. Da muss man fairerweise auch sagen, irgendwie, da haben auch ein paar gedacht, ich wahrscheinlich auch die CDU oder Lindemann, ne, dass ich da so auf Kuschelkurs gehe. Also, ich habe die Sachen schon angesprochen. Und da kann man vielleicht mal hinter den Kulissen auch mal ein bisschen erzählen. Also, das war eigentlich ganz, ganz interessant. Ich habe halt dann also wir waren dann per Du, und dann habe ich gesagt: Carsten, also, ich sag's dir jetzt halt vorab, es wird jetzt nicht so kuschelkursmäßig. Und da hat er gemeint: Nee, das will er auch. Also, er will jetzt nicht da hier irgendwie seine Linie da vertreten haben oder die der CDU oder vom Kanzler, sondern wirklich schon den Finger in die Wunde legen. Das habe ich dann gemacht und nicht zu knapp, kann man sich ja mal anhören. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da in der Demokratie auch miteinander sprechen kann. Ich meine, da muss man schon sagen, also er würde es das in einem anderen Land machen, ja. Also ich weiß nicht, ob du jetzt in Russland irgendwie als Influencer so mit irgendwie dem Generalsekretär vom Präsidenten umgehen könntest. Aber ja, da war ganz interessant und glaube auch gute Impulse dabei, sowohl von mir, aber auch natürlich von Lars Feld, der hier natürlich auch ja, eine Freiburger Legende fast schon ist,
Ist schon, ihr seid schon ein gutes Duo, ja. Also ich muss schon
ja.
sagen, ein bisschen eifersüchtig war ich schon, ja, als ich euch da diskutieren sehen habe. Aber gut, ich kann dich auch teilen, Fabian, das ist in Ordnung,
Sehr gut, sehr gut.
ja. Tja, die SPD, ja, die hat auch so ein bisschen schon reagiert in der Presse, war jetzt nicht so absolut abgeneigt. Ich glaube, die wollen ja den Spitzensteuersatz eher noch ein bisschen erhöhen, ja, und sagen eben, naja, warum hört das so schnell bei 42% auf? Wir wären auch mit 47% einverstanden, bevor es dann zum Reichensteuersatz geht. Also da liegt man, glaube ich, schon noch ein bisschen auseinander. Und natürlich, du hast es angesprochen mit den Sozialbeiträgen. Da sagt halt die CDU, naja, lass uns die doch wenigstens erstmal stabil halten. Da hätten wir ja schon was gekonnt, dass das nicht noch weiter steigt, so wie es ja momentan aussieht. Und SPD sagt halt, naja gut, dann holen wir uns halt noch mehr Leute, die diese Sozialbeiträge zahlen, wie zum Beispiel die Vermieter oder die Kapitalanleger. Oder wir schaffen die Beitragsbemessungsgrenze gleich ab, sodass man letztendlich ungedeckelt SV-Beiträge zahlt. Puh, da wird mir natürlich schon ein bisschen. Da schüttelt es mich, ja, wenn ich das so erzähle, aber da sind dann, glaube ich, doch die Kompromisse noch relativ weit entfernt, meine ich, oder?
Ja, die FDP hat sich auch mal gemeldet. Die Frage ist ja bei der FDP immer so: Ist es noch relevant, was die vorschlagen? Ja, ich habe zumindest mal bei LinkedIn gesehen, dass Christian Lindner so einen Steuerplan geliked hat, so ein
Ja, ich bin auch noch nicht
Posting.
ausgetreten, ja, also.
Wird vielleicht mal Zeit,
Ja, du, letztens
Christian.
habe ich aber auch die Idee gehört, so, dass ja viele sagen, hey, es wäre ja ganz cool, wenn mal wieder auch eine Partei sich halt voll für das Unternehmertum, für die wirtschaftliche Vernunft einsetzt. Ich glaube, die CDU macht es ja in Teilen, aber da haben die eben gesagt, naja, ehe man jetzt hier eine neue Partei gründet, versucht doch die FDP wieder zu übernehmen und zum Leben zurückzuerwecken. Also ich sehe jetzt meine Rolle nicht in der Politik zukünftig, aber ich glaube, wenn man das vorhat, ja, ehe man jetzt die nächste Splitterpartei hier irgendwo gründet, kann das vielleicht gar nicht so schlecht sein, auch nochmal zu überlegen, geht denn da bei der FDP noch was? Ne? Die Strukturen sind ja da. Also ich habe die Hoffnung nicht ganz aufgegeben.
Ja, die wollen so einen Stufentarif. Ja, ist jetzt auch keine komplett neue Idee. Ja, gab es auch früher schon mal. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es kommt, ist dann doch eher gering. Grundsätzlich ist dieser linear progressive Steuertarif ja nichts Schlechtes. So, also die Grundidee ist ja gut: Wenn du mehr verdienst, musst du auch mehr tragen. Klar, da kann man sich natürlich über die Tarifeckwerte streiten, wie es ja auch jetzt gemacht wird. Die Frage ist halt, ob du bei unter 70.000 Euro dann irgendwie schon 42% zahlen musst. Ja. Jo, aber die haben so einen Stufentarif vorgeschlagen auf 4 Stufen. Ja. Und dann halt praktisch, glaube bis 75.000 Euro wollen sie die Entlastung dann groß halten. Und ja, der absolute Reichensteuersatz soll dann bei 45% bleiben.
Ja, da will man sich den Ruf nicht ruinieren als FDP, ja, um wieder so als Partei der Reichen dazustehen. Aber ja, wahrscheinlich kann man sich es auch nicht leisten, auf diese Steuerzahler zu verzichten.
Ein Punkt habe ich auch noch angesprochen. Also das ist eigentlich schon Wahnsinn. Das ist mir so wieder bewusst geworden. Ich habe mich dann also ein bisschen ja so vorbereitet, weil man will ja auch nichts, wenn jetzt die irgendwas geändert haben. Man will es jetzt nicht vom CDU-Generalsekretär die Blöße geben, dass da irgendwie die Parolen schwingen, sondern dann heißt, nee, stimmt gar nicht. Ja. Aber diese ganze Meldung von Daten, also da muss auch dringend mal was passieren, ja, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, beim Gewerbeamt, beim Finanzamt, bei der Bundesagentur für Arbeit, bei der IHK etc. halt jedes Mal eintragen musst, was dein Unternehmen macht und wo du deinen Sitz hast und so weiter. Das ist eigentlich auch in der heutigen Zeit, wenn man hier über KI spricht. Ich habe ja gesagt, so ein, eigentlich muss man erstmal das ganze Zeugs vereinfachen, bevor man hier groß digitalisiert und KI-siert, ja, weil so ein schlechter ja, Prozess wird dann digitalisiert zu einem digitalen schlechten Prozess. Also da muss man auch immer anknüpfen. Ja, also ganz, ganz kann man sich mal anhören. Ja. Ich meine, hier ist ja, wir sind ja Podcast-affin hier und ist eigentlich ganz, war ganz interessant, muss man sagen. Kann man schon was lernen. Auch Lars Feld ist ja, der bräuchte eigentlich auch mal Social Media. Der hat, glaube ich, gar keine Accounts. Ist vielleicht auch entspannter fürs Leben. Aber der ist schon, ich glaube, der könnte richtig guten Content machen. Ja. Weil der ist natürlich einerseits rhetorisch sehr gut, es kann es gut zuspitzen formulieren und hat natürlich auch ein brutales Wissen. Ja. Also eigentlich, ja, der ist hier in Freiburg im Lehrsaal. Ich meine, er ist schon ein bisschen, sagen wir so, er kommt natürlich auch raus, wird oft eingeladen, war natürlich auch im Sachverständigenrat und so weiter und so fort. Das heißt, er hat natürlich schon Öffentlichkeit. Aber ich glaube, das wäre krass, wenn man jetzt irgendwie so ein Social Media Team zu Lars Feld schicken würde und einfach so Content produzieren lässt. Ich glaube, den musst du einfach nur Fragen stellen. So, und dann der schießt es auch raus und hat so ein Detailwissen. Das ist echt, echt krass. Aber also, Lars, falls du das hörst,
Fabian steht für Beratung zur Verfügung. Ja.
absolut.
Ja.
Sehr
Hör
gut.
mal, ich weiß nicht, wie, du bist ja näher dran als ich, an unserem Nachbarland, den Niederlanden, ja. Und ich weiß nicht, ob du die auch mal beraten willst, weil die planen jetzt hier irgendwas, das ging ja auch am Wochenende, dann bei Social Media hoch und runter, eigentlich auch in der deutschen Content-Community, ja, war das zumindest bei mir relativ häufig Thema. Da fragt man sich, wenn man sich manchmal so wundert, was hier in Deutschland passiert, denkt man sich, schlimmer kann es ja eigentlich nicht sein, was so Steuern angeht. Aber offensichtlich kann man das noch toppen. Die Niederlande planen ein neues Gesetz. Ich kann es nicht aussprechen. Irgendwas mit Box 3. Gesetz über die tatsächliche Rendite in Box 3. Ja? Hast du Details? Das würde mich ja mal interessieren.
Ja, also Hintergrund ist eigentlich ein Gerichtsurteil, weil das Problem bei den Niederlanden ist, dass die so ein bisschen, also wir denken ja immer, bei uns ist alles schlechter, aber die haben echt Probleme, unter anderem Daten bei der Finanzverwaltung scheinbar zu bekommen und zu ordnen, unter anderem die historischen Anschaffungskurse von Wertpapieren. Jetzt war es so, jetzt haben die Niederländer gedacht, okay, jetzt machen wir einmal mal schon ein bisschen her, machen wir mal ein Gesetz, dass man einfach sagt, okay, man nimmt mal so eine fiktive pauschale Rendite an. Da haben natürlich ein paar geklagt und haben gesagt, ja gut, es kann es ja auch nicht sein. Der Staat denkt sich jetzt aus, was für Renditen ich gemacht habe. Und folgerichtig ist es dann auch vom Gericht dann gekippt worden. Und jetzt würdest du ja denken, okay, wenn schon das Gericht sagt, es geht nicht, dass man fiktive pauschale Renditen zur Steuerberechnung heranzieht, dann kommt man mal auf die Idee, dass man die realen Renditen, also wirklich Kauf- und Verkaufskurse nimmt und dann die Steuer auf den wirklich realen realisierten Gewinn berechnet, nachdem diese ganze fiktive pauschale Geschichte sogar vom Gericht gescheitert ist. Jetzt haben die Niederlande aber gedacht, ja okay, irgendwie, wir haben ja diese Daten nicht und bis wir die besorgt und sortiert haben, dauert es wahrscheinlich nochmal 2-3 Jahre. Jetzt machen wir es doch so, welche Daten wir haben, ist halt, wie jetzt so ein Wertpapier steht am Anfang des Jahres, am 1.1. und wie es am Ende des Jahres steht. Das kann ich vielleicht auch bei, was weiß ich, finanzen.net oder bei dem niederländischen Pendant dann irgendwie ablesen und die Daten sind ja relativ leicht einzuspielen und zu besorgen. Und dann hat das Unterhaus, und jetzt nicht nur irgendwie ganz links oder ganz rechts, sondern mit einer Mehrheit hier beschlossen, okay, jetzt machen wir es einfach so, wenn jetzt jemand ETFs, Aktien, Anleihen, Krypto, was auch immer hat, ja, dann werden einfach nach einem Freibetrag von 1.800 Euro dann pauschal 36% auf die Wertsteigerung fällig. Also wenn jetzt, keine Ahnung, hat ein Aktiendepot, das steigt um 10.000 Euro, was weiß ich, um von 80 auf 90.000 Euro von Anfang bis Ende des Jahres, dann gibt es einen Wertzuwachs von 10.000 Euro, aber den hat man ja nicht in der Tasche. Also der ist jetzt nicht zugeflossen oder man hat ja auch nichts verkauft, also hat kein Geld. Aber diese 10.000 Euro sind halt ein Buchgewinn und dann macht man so eine Art Papiergewinnsteuer und sagt, okay, dein Portfolio ist jetzt um 10.000 Euro gestiegen. Wenn der Freibetrag aufgebraucht ist, zahle mir bitte 3.600 Euro. Das Problem ist halt nur, es gibt ja keine 3.600 Euro verfügbar. Jetzt im Worst Case, wenn man das nicht irgendwie auf der Seite hat, dann muss man also den Kredit aufnehmen oder Anteile verkaufen. Es ist so, dass man das schon wieder plant, eigentlich abzuschaffen, ein Jahr später. Aber wie es bei Steuern so ist, mal schauen, ob das abgeschafft wird. Also es gibt jetzt zwar einen Plan, das wieder abzuschaffen, aber es gibt keinen Beschluss. Also es ist jetzt nicht automatisch, dass man sagt, das gilt jetzt für ein Jahr und dann macht man was Sinnvolleres. Und ich kann mir schon vorstellen, da kann man sich natürlich schon dran gewöhnen, wenn da natürlich irgendwie für nicht realisierte Gewinne da Millionen an Mehrsteuereinnahmen dann beim Staat sind. Dann will ich mal sehen, ob man das so schnell wieder abschafft und auch die Verlustverrechnung ist das sehr eingeschränkt. Also was ich halt krass finde, jetzt nehmen wir an, das Aktienportfolio steigt um 10.000 Euro, was weiß ich, von November bis Dezember und dann im Februar fällt es wieder um 10.000 Euro. Also ist ja eigentlich nichts passiert. Dann ist es aber so, dann muss man trotzdem diese Steuer zahlen, also in dem Beispiel 3.600 Euro, wenn der Freibetrag aufgebraucht ist und kann jetzt nicht sagen, ja gut, aber hier, ich habe meine Steuererklärung ja noch gar nicht gemacht, die Dinger sind ja wieder dasselbe wert, ja, gab ja vielleicht einen Crash oder eine kleine Korrektur, das heißt, mein Depot ist dasselbe wert. Jetzt sagt der Staat aber nicht, ja okay, sehen wir, muss keine Steuer zahlen, und der Staat sagt, okay, du musst erstmal die 3.600 Euro Steuern zahlen in dem Beispiel und dann in einem zweiten Schritt kannst einen Verlustvortrag machen. Und den kannst du auch noch machen, wenn der Verlust über 500 Euro ist. Also das ist eigentlich auch ein bisschen frech. Also ein ganz wildes System, wo man sich schon fragen muss, also warum? Also wirklich, das muss man, ja.
Ja, man will halt steuern, ja. Und,
ja, gut.
Ich meine, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja das System jetzt schon, hat ja auch so einen Charakter einer Vermögensteuer, ne, gehabt, was jetzt da irgendwie von dem Gericht gekippt wurde, dass man gesagt hat, okay, wir schauen uns mal an, wie viel Vermögen hast du und davon erheben wir so eine pauschale Steuer, ja, und das ist ja eigentlich so eine Art Vermögensteuer, ne, dass man gar nicht geschaut hat, okay, wie viel Rendite hast du gemacht, sondern du hast ein Vermögen, also her damit. Und viele liebäugeln ja damit irgendwie auch in Deutschland am liebsten, so eine Steuer zu haben, einfach nur, weil jemand ein Vermögen hat. Und aber da sieht man halt auch, dass das äußerst streitanfällig ist und halt stark in die Eigentumsrechte eingreift, ja. Und dann will man es irgendwie retten und es wird noch viel schlimmer oder undurchsichtiger, komplizierter, ja. Das war
schon ganz interessant. Also man hat dann so eine fiktive Rendite angenommen, also es wurde mehrfach dann auch überarbeitet, unter anderem, weil es auch gerichtlich dann überarbeitet werden musste. Und jetzt zum Beispiel letztes Jahr hat man jetzt auf so Sparanlagen einfach mal eine Rendite von 1,44% angenommen. Also egal, ob jetzt irgendwie ich, was weiß ich, bei irgendeinem Neobroker 2% bekommen habe oder bei einer klassischen Bank vielleicht nur 0,5%, habe einfach mal 1,4% 4% Rendite angenommen, was ja eigentlich schon wahnsinnig ist, ja. Und irgendwie, glaube ich, 5,88% auf sonstige Anlagen, also so ETFs etc. pp. Egal, ob jetzt der ETF, die Aktie etc. gestiegen ist oder gefallen ist, hat man eben so einen fiktiven Ertrag angenommen. Eigentlich ist so eine Art, ja, wie soll man das nennen, Vermögensertragsteuer mit so Pauschalrenditen. Ja, und jetzt sagt man halt, okay, das Renditeergebnis soll ab 2028 angenommen werden. Kann natürlich für manche auch besser sein, muss man fairerweise sagen, weil nicht alle Renditen sind dann um 5,88% gestiegen in dem Jahr. Wenn die bei Null geblieben sind oder sogar ein negatives Ergebnis hatten, dann kommen diejenigen jetzt besser weg ab 2028. Aber es kommt halt keiner drumrum, halt, wenn er eine Wertsteigerung hat, Steuern zu zahlen, obwohl er kein Geld hat. Also es gilt wirklich, auch wenn eben nichts ausgeschüttet wurde oder wenn nichts verkauft wurde. Das ist schon eigentlich ja, ganz, ganz verrückt. Und das ist halt auch so in Europa, meine ich, auch der Vorstoß, so, den es noch so nicht gab. Ich meine, es gibt ja irgendwie ja, die Vorabpauschale bei Fonds in Deutschland, aber das ist ja viel geringer. Und du kannst natürlich die Vorabpauschale dann bei einem Gewinn da wieder gegenrechnen. Aber sonst gibt es in Europa meines Wissens sowas in der Art noch nicht. Ja, und ja, bin mal gespannt, wie lange das dann sich hält. Aber ich habe es gestern in meinem Instagram Reel gesagt. Ich habe gesagt, es ist so eine Steuer einzuführen, ist so ein bisschen wie bei einer Zahnpastatube. Ja, raus geht's schnell, aber wenn du das wieder zurück in die Zahnpastatube drücken willst, dann wird schon schwerer. Und so wird es vielleicht mit diesem neuen Gesetz ab 2028 auch sein. Weil wenn man sich dann mal, wenn Politiker sich an Steuereinnahmen gewöhnt haben, dann ist es schwer, hier wieder die Rolle rückwärts zu machen.
Denke ich auch, ja. Genau, sieht man ja auch gerade bei uns, ne? Wo alle sagen, hey, wir haben eigentlich genügend Steuern, lass uns mal gucken, wo wir sparen könnten. Aber das scheint ja oder klappt ja aktuell noch nicht. Aber in Deutschland haben wir ja solche Probleme nicht, oder? Also ja, bei uns gilt ja zum Glück noch der Grundsatz üblicherweise, du musst Gewinne nur versteuern, wenn du tatsächlich auch diese Gewinne realisiert hast. Also tatsächlich das irgendwie den Ertrag eingefahren hast, indem du die Assets wieder versilbert hast, also die Aktien verkauft hast oder wie auch immer. Bis auf eine Ausnahme, ne? Das ist ja bei unseren ETFs mit der Vorabpauschale. Also so in gewisser Weise haben wir das ja bei uns auch, indem man sagt, wenn du einen ETF hältst, der thesauriert, also der die Gewinne dann nicht ausschüttet, sondern gleich wieder anlegt in neue Anteile dieses ETFs, dann hat man ja mal vor einigen Jahren gesagt, das ist ja eine ganz schöne unfaire Möglichkeit, hier Vermögen aufzubauen, weil man natürlich steuerfrei immer wieder die Gewinne, die ja jährlich entstehen durch die Ausschüttung und so weiter, anlegen kann. Hat eben gesagt, das passt uns nicht. Da erheben wir eine sogenannte Vorabpauschale. Und die ist ja jetzt mittlerweile wirklich auch relevant, ja, weil da geht man in Deutschland so vor, dass man sagt, wie hoch ist eigentlich der Basiszins, also der Zins, den man, ja, ich sag mal, risikolos erwirtschaften kann, risikolos in Anführungsstrichen. Und ich glaube, der liegt aktuell bei 2,53%. Und dann sagt man, okay, wie hoch ist eigentlich dein Depotwert? Wie hoch ist der Basiszins? Das, also fast ein ähnliches Modell, so wie das in den Niederlanden dann war, sagt, okay, so viel Ertrag hätte man ja üblicherweise erwirtschaften können. Dann gibt es noch eine kleine Entlastung von 30%, weil ETFs eben auch schon auf Ebene der ETFs besteuert werden. Und am Ende kommst du dann auf so eine fiktive Rendite, die man besteuern muss in Form dieser Vorabpauschale. Aber in Deutschland ist noch das Gute, dass man zumindest mal noch prüft, hast du denn überhaupt eine Wertsteigerung gemacht? Ne? Also hier ist noch so ein bisschen Vernunft in diesem ganzen System drin, indem man nochmal zusätzlich prüft, okay, wir wollen bei dem ETF, der die Gewinne thesauriert, unterstellen, dass du mindestens mal so eine Grundrendite in Form des Basiszins erzielt hast. Die musst du versteuern. Aber wir gucken noch zusätzlich, ob denn tatsächlich dein ETF im Wert gestiegen ist. Und ich glaube gerade jetzt, wir haben in diesem Podcast noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, jetzt im Jahr 2025 bis zum Ende des Jahres waren ja die Aktienbörsen haben sich ja noch ganz gut entwickelt. Das heißt, viele haben, glaube ich, dann auch Gewinne in ihren Depots gehabt. Da ist ja dann die Vorabpauschale wahrscheinlich jetzt Anfang diesen Jahres hier und da abgebucht worden. Ja, also das heißt, in Deutschland kennt man auch sowas in der Art, aber aus meiner Sicht, wie schon gesagt, ein bisschen vernünftiger umgesetzt.
Ja, und vor allem jetzt in 2026 ist der Basiszins noch ein bisschen höher. Das heißt, die Vorabpauschale, die 2027 dann abgebucht wird, ist noch mal ein bisschen höher. Aber jetzt, wenn man das mal mit den Niederlanden vergleicht, also jetzt nehmen wir mal an, selbes Beispiel, irgendwie der ETF steigt um 10.000 Euro. Dann sind wir beim Basisertrag, also für 2025 bei 2,53%, also dem Basiszins mal eben diese Freistellung. Dann sind wir bei 177,10 €. Ja. Vorabpauschal, davon sind eben 30% steuerfrei. Das heißt, wir kommen auf einen steuerpflichtigen Betrag von 123,97 €. Wenn man jetzt einen Freistellungsauftrag hinterlegt hat, geht er bis 1.000 Euro pro Person, da wird gar nichts abgebucht. Und selbst wenn man den jetzt nicht hinterlegt hat, oder das ist schon irgendwie voll mit anderen Beispielen, dann kommt man eben auf so roundabout 31 € Abgeltungssteuer. Im Vergleich, wenn in den Niederlanden bei der 10.000 € Wertsteigerung der Freibetrag verbraucht ist, dann kommt man nicht auf 31 €, sondern 3.600 € Steuer. Ja, also hier sieht man 31 € versus 3.600 € Steuer. Da muss man ja fast schon sagen, Deutschland ist ja fast schon ein Steuerparadies.
Verrückt, ja.
Ja.
Also ich glaube, das ist ja dann, dass dieses Ergebnis verleitet ja auch total, dann irgendwie anders zu disponieren, ja, also dass man überlegt, wenn du jetzt viel Vermögen hast, schiebe ich das irgendwo in eine Stiftung im Ausland oder in eine Kapitalgesellschaft, ich meine, die sind ja davon ausgenommen und so weiter, also das macht doch keiner wirklich mit, oder?
Ja, also einer bei Instagram hat bei mir mal kommentiert, irgendwie einfach die niederländische Altersvorsorge ist tot. Also, ja, das ist schon krass. Ich meine, vor allem, wenn du jetzt wirklich große Kurssteigerung, das kann ja sein, was weiß ich, eine Aktie geht mal durch die Decke. Ja,
kommt vor,
hast,
ja.
Hast halt Glück gehabt, aber bist jetzt sonst kein Millionär, hast aber da irgendwie 100.000 € zumindest Papiergewinn gemacht oder eine Wertsteigerung, dann musst du 36.000 € Steuern zahlen, hast aber vielleicht nur 4.000 € auf dem Konto oder so. Was machst du dann? Da bist du ja gezwungen, das zu verkaufen, ja, oder halt einen Kredit aufzunehmen. Aber da frage ich mich natürlich auch, also ich kenne jetzt das niederländische Bankensystem nicht, aber wenn ich überlege, dass bei mir früher einer, als ich noch in der Bank beraten habe, zu mir gekommen ist, sagt, ja gut, ich brauche jetzt hier eine Steuer auf mein Buch, brauche einen Kredit wegen meinem Buchgewinn. Da hätte ich als Banker wahrscheinlich gesagt, ja gut, aber der Buchgewinn ist ja nicht realisiert, kann ja morgen wieder fallen, jetzt wo so krass gestiegen ist. Und dann kann ich dir vielleicht das nicht irgendwie mit 100% beleihen und deswegen kriegst du da den Kredit nicht, um deine Steuern zu zahlen. Ich weiß jetzt nicht, wie entspannt die Banken da in den Niederlanden sind, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die so erfreut sind, wenn jemand sagt, ich habe hier kein Geld und muss jetzt Steuern hier auf meine Wertsteigerung zahlen. Bitte, liebe Bank, mach mir mal einen Kredit, dass ich hier der Finanzverwaltung das Geld zahlen kann. Also das ist schon interessant. Ja.
Tja, ich habe da auch noch den Wolfgang Schäuble im Ohr, kann ich mich erinnern, der ja damals auch, als wir hier unsere Kapitalertragssteuer eingeführt haben, diese 25% pauschal, da ging es ja irgendwie bei uns auch drum, dass man nicht so richtig die Daten hatte, um eben zu sehen, wer hat denn eigentlich wie viel Kapitaleinkünfte, wie viel Zinsen, ja, und das war ja dann sehr betrugsanfällig, da gab es ja diese Schweizer Konten und österreichischen Konten, wo dann auch immer mal CDs gekauft wurden und nach sind die Leute aufgeflogen, aber das hat man ja mittlerweile in Deutschland, ich frage mich auch, warum das den Niederlanden nicht gelingt, aber okay, ja, gelöst, hatte auch damals Schäuble noch gesagt, kann ich mich erinnern, dass er eben meinte, naja, mittlerweile haben wir ja alle Informationen hier in Deutschland über alle Kapitalerträge, die Banken sind verpflichtet, alles zu melden und eben diese Steuern automatisch abzuführen, kennt ja jeder, ne? Wenn du irgendwie Zinsen kriegst oder auch Aktien verkaufst, behält die Bank ja gleich die Steuern ein, führt sie an das Finanzamt ab. Und er meinte dann aber noch so, Ja, gut, aber jetzt, wo wir alle Informationen haben, könnten wir ja die Kapitaltragsteuer auch wieder abschaffen und vielleicht dann doch auch den ganz normalen Steuersatz auf die Kapitaleinkünfte erheben. Ne? Und alle haben dann erstmal geraunt, das war so ein Steuerberater-Event. Gott, das würde ja am Ende auch eine große Steuererhöhung gegebenenfalls bedeuten, ne? Weil dann würdest du vielleicht auch 45% auf irgendwelche Dividenden zahlen. Oder hättest wieder ein kompliziertes System mit Teilfreistellung oder so. Naja, also in Deutschland mal gucken, was da noch so kommt, aber zum Glück momentan nicht in der Diskussion. Du, ich hab noch eine Idee oder vielleicht noch einen Hinweis, wo man in Deutschland ja auch Steuern zahlt, obwohl man keine Gewinne realisiert hat. Ich habe noch zwei, drei Punkte mitgemacht, wollen wir über die vielleicht noch kurz sprechen. Und zwar ist das natürlich immer hier der Fall, wenn man wegzieht. Aus Deutschland, ja, die Wegzugssteuer ist ja für viele eine große Sorge, wenn sie dann tatsächlich mal die Entscheidung treffen, im Ausland zu leben zukünftig. Und vielleicht können wir das noch mal kurz abschließend mit erwähnen. Und zwar, da ist es ja hier auch so, wenn du also an einer GmbH beteiligt bist, zu mehr als 1%. Ja, also jetzt so eine kleine Mini-Beteiligung bei BMW oder so, da hast du keine 1%, das ist eher unproblematisch. Aber wenn du eben mehr als 1% an einem Familienunternehmen oder wie auch immer hältst, dann sagt Deutschland auch, wenn du wegziehst, Moment mal. Wenn du das Land verlässt und dann eben irgendwo anders lebst, dann kann ja auch ein anderer Staat zukünftig eine Steuer erheben, falls du diese Anteile oder Aktien oder GmbH-Anteile mal verkaufst oder wenn du Gewinnausschüttungen davon bekommst. Dann sind wir ja als Deutschland raus, weil du ja nicht mehr hier wohnst und damit die Zuordnung der Steuerpflicht zu Deutschland verloren geht. Und dann sagt Deutschland eben auch, ja, okay, dann bitte einmal so tun, als hättest du es jetzt verkauft zum echten Wert. Und das kann natürlich sehr teuer werden, weil erstens stellt sich die Frage, wie bewertet man überhaupt solche Anteile? Ne? Oft sind das ja auch Unternehmen, die nicht börsennotiert sind. Das heißt, du musst dir erstmal die Frage stellen, wie viel ist das Unternehmen wert? Und das Finanzamt hat da ja so ein Verwertungs- oder im Gesetz steht ein Bewertungsverfahren, das vereinfachte Ertragswertverfahren. Das ist halt relativ teuer. Ja, da geht man vom 13,75-fachen des Gewinns nach Steuern aus. Das ist eher unüblich, dass man sein Unternehmen für so viel verkaufen kann, es sei denn, man ist vielleicht irgendein KI-Startup oder so. Und deswegen ist das natürlich für Unternehmer, die dann wegziehen wollen, ein Riesenthema. Und da haben wir hier also auch so eine Steuer, die nicht so viel Spaß macht. Und auf ETFs, Fabian, haben wir das ja auch, ne? Diese Wegzugsteuer.
Ja,
Aber da muss man ein bisschen was
zumindest,
haben.
ja, also 500.000 Euro in einem ETF, das ist schon sportlich, weil am Ende, wenn ich da zwei ETFs, 250.000 Euro habe, greift es dann schon nicht mehr. Ja, also, oder wenn ich halt 1%, aber bei so einem global anliegenden MSCI World, wenn ich da mehr als 1% habe, dann, da habe ich eh keine Sorgen mehr. Aber das gibt es natürlich auch, ja. Wurde neue eingeführt. Dann macht es wahrscheinlich Sinn, bevor man die 500.000 Euro erreicht, dann einen Sparplan auf einen anderen ETF oder vielleicht einen anderen Anbieter zu legen. Ja.
Naja, eigentlich ist das ja nur eingeführt worden, weil diejenigen, die eben Familienunternehmen oder große GmbHs hatten, die haben dann gesagt, Moment mal, im Gesetz steht ja drin, dass ich die Wegzugssteuer nur zahlen muss, wenn ich selbst diese Anteile halte. Also haben die sich einfach einen eigenen Investmentfonds aufgelegt und dort ihre Anteile eingebracht und dann waren sie nicht mehr direkt an der GmbH beteiligt, sondern nur noch an dem Investmentfonds und konnten natürlich trotzdem ihre Rechte und so weiter durchsetzen, aber fielen dann mit diesem Asset-Investmentfonds, der natürlich nur, oder ich vermute, dass es so ausgestaltet war, nur die eigenen GmbH-Anteile hielt, fielen sie nicht mehr laut Gesetzeswortlaut unter diese Wegzugssteuer und konnten damit wegziehen. Ne? Und eigentlich wollte man diese Umgehung vermeiden, aber ich finde, so wie das jetzt ausgestaltet ist, irgendwie auch blöd gelaufen, weil es trifft natürlich auch ganz viele, die vielleicht einfach sagen, hey, ich will keinen Stress mit meiner Altersvorsorge oder wie auch immer, ich lege alles in einen ETF an. Will mich da um nichts kümmern. Und ich meine, wenn du jetzt sagst, du fängst früh an zu sparen und bist dann irgendwann um die 60 oder so, da sind ja 500.000 Euro ein völlig legitimer Wert, ja, und da bist du jetzt nicht irgendwie ein Reicher oder so, ja, und das insofern kann das ja auch Leute treffen, die davon eigentlich gar nicht getroffen werden sollten und am Ende hat man vielleicht Ärger, wenn man dann Deutschland verlässt und naja. Das heißt aber, diese Kleinanleger, ja, die sind hier eher in Deutschland nicht von betroffen, außer in einer Situation, die ist auch ganz spannend, hat auch mit dem Wegzug zu tun. Es gibt ja auch eine erweiterte, beschränkte Steuerpflicht. Das heißt, du verlässt Deutschland, sagst, okay, ich lebe halt woanders, kein Ding, darf man ja, glücklicherweise. Und wie schon gesagt, normalerweise hört dann auch die Steuerpflicht in Deutschland auf, weil man ja nicht mehr in Deutschland wohnt. Und jetzt gibt es aber eine Ausnahme, die auch Aktienanleger treffen kann. Und zwar ist das immer dann der Fall, wenn man also in ein Land zieht mit einer niedrigen Steuer. Das heißt, die Niederlande gehört wahrscheinlich nicht dazu. Aber jetzt natürlich gibt es ja viele andere Länder, in denen keine hohen Steuern gezahlt werden müssen. Was weiß ich, Dubai oder andere Länder, die auch sehr beliebt sind bei Auswanderern. Und das ist also ein Kriterium, man zieht weg in ein Niedrigsteuerland. Und ein zweites Kriterium ist, man hat weiterhin ein gewisses wirtschaftliches Interesse in Deutschland. Das ist in der Regel gegeben, wenn man also noch Werte hier hat, zum Beispiel eine Immobilie, die man vermietet. Ja, das reicht dann eigentlich schon, um zu sagen, okay, du könntest in diese weitere Steuerpflicht fallen. Wir erfassen gewisse Einkommen von dir, auch 10 Jahre nach deinem Wegzug noch in Deutschland. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Einkommen könnten das sein? Und das sind immer solche, die, das ist jetzt schwierig zu formulieren, ich versuche es mal relativ einfach darzustellen, das sind immer solche Einkünfte, die keinem anderen Staat ganz offensichtlich zugeordnet werden können. Und da habe ich zwei Beispiele. Eins ist zum Beispiel, wenn du aus Deutschland wegziehst und du bist dann so eine Art digitaler Nomade und wohnst eben, na, 3 Monate in Thailand, 3 Monate in Dubai, 3 Monate in Südafrika. Könnte ich, ja, also viele mögen ja diesen Lifestyle auch. Dann führt das natürlich dazu, dass du in keinem Land so richtig sesshaft bist und kein Büro hast oder keine feste Adresse für dein Unternehmen. Dann könnte es sogar so weit kommen, dass deine unternehmerischen Einkünfte weiterhin in Deutschland erfasst werden, weil du eben nicht sagen kannst, das ist jetzt hier konkret in diesem einen Staat zugeordnet. Oder zweiter Fall, Aktien. Ja, also wenn du so jemand bist, ziehst in ein Niedrigsteuerland, hast in Deutschland noch irgendwelche Assets, wie eine Immobilie oder weitere Einkünfte aus Deutschland, dann könnten auch weiterhin Aktien von Deutschland besteuert werden, die du hältst, aber nur von deutschen Unternehmen. Ja, ist also auch ganz verrückt, wenn du also beispielsweise an keine Ahnung, Mercedes, BMW beteiligt bist, ja, dann könntest du dich treffen, wenn du irgendwie an, was gibt's in den USA, Google, Nvidia oder Google, so, ja, genau, dann bist du raus, ja, das heißt, also auch da könnte man dran denken, vielleicht die Allokation der Aktien dann so ein bisschen umzuschichten, falls man in diese Kategorie fällt.
Ich habe von Niklas Steenfahrt ein YouTube-Video gesehen. Der hat mal bei Meta als Informatiker gearbeitet und ist aber mittlerweile auch Content Creator und reist durch die Welt, ist also ein digitaler Nomade. Und im letzten Video, das ist ganz interessant, der ist wirklich sehr offen und stellt dann dar, was er praktisch verdient, einnimmt und durch welche Quellen. Also der sagt ja wirklich auf einen Cent genau, wie viel er jetzt mit YouTube-Werbekooperation beispielsweise verdient hat, ist da sehr offen und hat dann einen Punkt angesprochen. Der zahlt, also er hat natürlich auch seine Steuer optimiert, da er auch keinen Wohnsitz, keinen festen Wohnsitz hat. Hat aber gesagt, okay, jetzt spart mir hier Steuern. Aber früher, er hat in London gewohnt, als er da bei Meta gearbeitet hat, hat er gesagt, früher hat er irgendwie so 2000 Pfund Miete gezahlt pro Monat. Und wenn er jetzt halt in London eine Woche ist, braucht er die 2000 Pfund, ja, für Unterkünfte. Das heißt, da muss man natürlich schon schauen, ist es wirtschaftlich sinnvoll, so ein digitaler Nomade zu sein? Klar, man spart vielleicht ein bisschen Steuern, aber es gibt natürlich noch andere Kostenpunkte. Und wenn ich dann irgendwie das Vierfache an Miete zahle, jo, dann muss die Steuerersparnis dann halt auch dementsprechend hoch sein, ne?
Herr Fabian, ich hätte gesagt, wir treffen uns dann in Bali oder so.
Ja.
Da können wir dann mit kurzer Hose und niedriger Miete unseren Podcast aufnehmen.
Ich sag mal so, in Freiburg ist ja schon wieder fast Sommer, wenn ich hier rausschaue. Ja. In Halle schneit's noch.
Ja, definitiv, ja.
Ja, sehr gut. Ja, guck mal, dann, wenn wir uns nächste Woche wieder zum Podcast hören, dann ist vielleicht bei dir auch wieder besseres Wetter.
Ich hoffe, ja. Ich hoffe, ich hoffe.
Sehr gut. Gut, dann
Alles
bis
klar,
nächste
bis
Woche.
nächste Woche, ja. Mach's gut, ciao, ciao,
Ciao,
tschüss.
ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.